So, wenn du dich rassistisch äußerst oder was weiß ich was, bist du nicht mein Fan, so, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich grenze mich davon ab. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die das ganz konkret auch machen und die auch in Kauf nehmen, dass dann halt bestimmte Leute nicht da sind und die Platten nicht kaufen und nicht auf die Konzerte gehen. Das würde ich mir vom Profifußball auf jeden Fall auch wünschen.
Herzlich willkommen, zweite Staffel, zweite Folge Football for Future. Wir sind wieder da mit einer weiteren Folge. Heute auf jeden Fall mit einer sehr besonderen Folge. Es geht nämlich nicht nur um Fußball, sondern auch um Musik und um die Kraft von universellen Sprachen und was das alles miteinander zu tun hat. Mit einem ganz besonderen Gast, der auch in meiner persönlichen Biografie durchaus eine maßgebliche Rolle spielt, aber dazu mehr in der Folge, die jetzt gleich losgeht. Also nicht abschalten, sondern zuhören. Football for Future, Staffel 2, Folge 2. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen heute mit einem ganz besonderen Gast. Ein Gast, der nicht direkt aus dem Fußball kommt, sondern Musiker ist, politischer Mensch ist, ein philosophischer Mensch ist, der aus der Mutterstadt kommt, nicht nur meiner eigenen, sondern auch der vom deutschen Hip-Hop. Ja, ein Gast, über den ich mich persönlich sehr dolle freue, weil er natürlich auch mit seiner Musik das inspiriert hat, was wir heute machen. Nämlich Viva Con Agua, da steckt ja auch ganz viel von dem drin, was du gemacht hast und immer noch machst.
Herzlich Vielen Dank, willkommen. Tom, das geht mir runter wie Öl,
Herzlich deine willkommen, Intro. Max Herre. Schön, dass du da bist.
Schön hier zu sein.
Wir reden heute über Fußball und deswegen mal ganz kurz vorneweg mal die grundsätzliche Frage, wie ist denn deine Beziehung zu Fußball? Was hast du damit zu tun?
Ich verfolge das Fußballgeschehen so. Ich bin Fußballfan. Ich bin natürlich als Kind der Stadt in Stuttgart auch VfB-Fan, mal in erster Linie. Aber ich mag Fußball insgesamt gern gucken. Ja, habe viele Vereine, denen ich gern zugucke. Ich mag gern attraktiven Fußball und Stuttgart ist natürlich schon die erste Liebe, aber es gibt andere Vereine, die ich auch verfolge und das interessiert mich dann auch. So, ich habe die Kicker-App, das ist schon so der tägliche Blick in die Kicker-App ist glaube ich schon. Und witzigerweise wird es auch mit den Jahren mehr, habe ich das Gefühl. So was ist auch auf meinen alten Teil, was irgendwie, was verrückter wird. Ich teile es jetzt nicht mehr mit meinen Söhnen, die sind raus. Das war natürlich auch so als Fußballvater, hatte ich natürlich, als die jünger war, so schon meine Wochenenden, die ich dann zum Spielen gefahren habe, mal als Schiedsrichter geendet bin irgendwo auf dann irgendeinem Fußballplatz und so. Und selbst gespielt habe ich nur kurz MTV Stuttgart, 3 Jahre und auch nicht sehr talentiert, sagen wir, im 11 gegen 11, eher kleiner Platz.
Wie hat sich das denn entwickelt in den letzten Jahren? Also jetzt ist es ja so, dass auch da einiges passiert ist, auch im Fußball, jetzt natürlich ganz in jünger Vergangenheit mit Corona, aber auch insgesamt die Entwicklung, ja auch die wirtschaftlichen Entwicklungen, alles was da so passiert ist über die letzten Jahre. Macht das was mit dir als Fan? Hat sich was geändert oder bist du davon unbeeindruckt?
Nur es hat natürlich, ich glaube, es war für alle das Gleiche. Das ist, wenn man das in meinem Fall über 40 Jahre irgendwie Fußball kennt mit Fans und wenn es auch dieses Wechselspiel einfach ist und wenn man auch weiß, was eine Stimmung im Stadion bewirken kann für einen Spielverlauf, ganz, ganz konkret, wie es gegnerische Mannschaften demoralisieren kann, wie es die eigene Mannschaft so den letzten Push geben kann und so. Das hat natürlich, also es war was anderes. Ich fand es insofern interessant, als dass man viel gelernt hat auch nochmal übers Spiel, was man sonst nicht lernt. Also Kommunikation innerhalb der Mannschaft, Einfluss des Trainers. Das, also für mich haben sich schon taktisch auch nochmal andere Sachen erschlossen. Insofern fand ich es jetzt nicht nur irgendwie negativ. Aber ich war jetzt beim Eröffnungsspiel Hamburg gegen Pauli, zweite Liga. Und das war das erste Mal, dass ich im Stadion auch wieder war nach 1,5 Jahren oder sowas. Und das ist natürlich, ja, es ist nicht zu vergleichen.
Das war spannend, ne? Das fand ich auch, diese Phase wirklich, wo keine Zuschauer da waren und zum ersten Mal irgendwo klar wurde, was für eine Rolle spielt diese Kommunikation untereinander und inwiefern macht das was aus, wenn man sich positiv coacht oder wenn die Anweisungen vom Trainer auf dem Platz dann weitergegeben werden können, weil das ist ja Ansonsten in so einem Fußballstadion, man hört sich ja nicht. Also ja. Du stehst da drüben auf der anderen Seite vom Platz und ich schrei dich an, aber du kannst mich immer noch nicht hören, weil diese Fans da sind und plötzlich wird das zu so einem Faktor.
Also ich glaube, es ist interessant, ist ja wie also ein bisschen Soundcheck, der Unterschied Soundcheck zu Show am Abend, bis im Soundcheck unter Umständen spielst du besser technisch, weil du eben mehr aufeinander, auf dich achtest, weil die Kommandos klarer sind, weil du mehr bei dir auch bist und auch als Korpus, als Band bei dir bist. Und dann am Abend ist es eher sozusagen auch eine Performance nach draußen. Und ich habe das Gefühl gehabt im Fußball auch, ich glaube, dass der Fußball selbst vielleicht technisch sogar anspruchsvoller wurde, weil dieses Adrenalin, was die Fans bringen, wegblieb und man sozusagen näher an so einem Trainingsmoment auch war. Das heißt, bestimmte Abläufe vielleicht auch besser gegriffen haben. Ich glaube, dass schon die Spitzenmannschaften, dass die eigentlich profitiert haben davon, die Leute, die richtig guten Fußball spielen. Insofern, ja, ich kann nicht sagen, dass ich zu denen gehöre, die dann irgendwie abgeschaltet haben, gesagt haben, jetzt interessiert es mich nicht, die zwei Saisons, weil da sind keine Fans. Also das wäre eine Lüge.
Aber es kommt ja auch was anderes dazu an so einem Showabend, wenn dann die Zuschauer da sind, nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem Fußballplatz. So dieses Mehr an Euphorie an und so weiter, da kommt ja auch nochmal eine andere Qualität zusätzlich dazu dann, wie im Vergleich zum Soundcheck. Hast du da kleine Einblicke?
Ich glaube, halt Rausch. Ich glaube, der Rausch, und das ist wahrscheinlich ganz ähnlich, und ich glaube, das ist auch, also wenn ich mir angucke, wie alt inzwischen Fußballer sind oft. Du bist ja wirklich eine Ausnahme für jemanden, der wirklich jung aufgehört hat. Und wenn du jetzt guckst, Leute wie Ronaldo oder sowas oder Ibrahimovic oder sowas, die 36, 37 sind und die einfach von dieser, glaube ich, Droge Fußball vor Publikum spielen, vor allem mal nicht wegkommen. Ich glaube, es ist weniger der Wettkampf, es ist weniger die Ligaspiele oder ne, Titel. Ich glaube, es ist wirklich die Performance vor Leuten und das Wechselspiel mit einer Crowd. So, und das kann ich total übertragen ins Musikmachen, weil das schon was ist, was nicht vergleichbar ist mit irgendeiner anderen Lebenssituation. Und weil es eine unglaubliche, ja, was eine Dynamik entwickelt, die nicht planbar ist, wo du auch nicht mehr sagen kannst, so eins und eins macht zwei, sondern da passiert was darüber hinaus wächst. Und was, glaube ich, was produziert, was unglaublich, also eine Jetzigkeit, würde ich es mal nennen, die so einen Flow-Moment kreiert bei Leuten, den sie wirklich dann immer wieder suchen und den sie irgendwie auch um keinen Preis aufgeben wollen oder missen wollen in ihrem Leben. Und das ist nicht zu generieren, glaube ich, ohne diese Wechselwirkung mit einem Publikum und diesen direkten Response. Das ist, glaube ich, schon ja, eine einzigartige Energie.
Das finde ich das Schöne allerdings an Musik, auch im Vergleich zum Fußball, diesen Flow-Zustand, den du gerade beschrieben hast. Das Schöne an der Musik ist ja, man kann den bis ins hohe Alter immer wieder herstellen. Für Fußballer ist es nicht ganz so. Ich habe mal mit Gerhard Poschner, den kennt man ja auch noch vom VfB Stuttgart, mal geredet. Da ging es um so ein Viva Con Agua All-Star-Spiel und so, ne? Und dann war die Frage, ob er da mitspielt oder nicht. Und ich sagte, hey, pass auf, ich mache da mal eine Ausnahme, weil eigentlich habe ich auf den Scheiß keinen Bock, immer diese alten Fußballer zu treffen, die immer nur von der guten alten Zeit reden, ja, die dann irgendwann fertig sind mit der Karriere und einfach ihr Leben lang sich eigentlich das nochmal zurücksehnen, in Anführungszeichen, weil sie danach vielleicht auch für sich nicht nochmal etwas finden, was sie in so einen Flow-Bereich oder so bringt. Das ist ja bei Musikern anders. Da kann man das theoretisch machen bis zum Schluss.
Theoretisch. Natürlich ist es auch so, dass sozusagen eine klassische Popstar-Karriere so eine Halbwertszeit von 10, 15 Jahren hat. Und dann, also es gibt natürlich auch viele Musiker, die irgendwie so einem Peak ihrer Jugend hinterher trauern oder das so einfrieren und dem immer wieder gerecht werden wollen oder sich daran spiegeln und alles daran ausrichten, das wiederzubekommen. Ich glaube, da ist es schon ähnlich, wie eigentlich aus dem Sport kommt oder so, wie es da auch ist, dass du irgendwie dich schon entwickeln musst und dass du es hinbekommen musst, bestimmte Transitions und sagen musst, das Publikum ändert sich, die Paradigmen ändern sich, diese Vorstellung zum Beispiel für mich, was zu machen, was ich vor 20 Jahren schon gemacht habe, um irgendwie ein Publikum zu bedienen, das vor 20 Jahren was gefeiert hat, das fällt mir total schwer. Also mir geht's schon auch, und da ist es, glaube ich, dann ähnlich, wie wenn man den Beruf wechselt oder wenn man dann nochmal was Neues macht oder im Fußball bleibt, aber in anderer Funktion. Man sagt, also man muss es irgendwie auch mit einem anderen Approach angehen, die Sachen, und sich in anderen Genres umsehen. Oder weiß ich, habe jetzt eine Jazzplatte gemacht. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie vom Spieler zum Trainer zu werden. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das hat mit Rap jetzt nichts zu tun. Ähnlich ist es, glaube ich, wenn du Mittelstürmer warst und dann bist jetzt plötzlich U21-Trainer.
Vorstopper.
Okay.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei der, bei dieser, ja, auch Parallele zwischen Fußball und Musik und das beides so als kulturelles, gesellschaftliches Element. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf bleiben. Und ihr habt schon 1999 von Esperanto geredet, wie Iwa Con Agua redet von Universal Languages. Und beides, sowohl Fußball als auch Musik, ist ja so eine universelle Sprache, die Menschen miteinander verbindet und so weiter. Was kannst du da, oder ich würde das gerne mal aus deinem Mund hören, wie du da drauf blickst, ja? Also was ist da so die Parallele zwischen den beiden? Was hat das so für eine gesellschaftliche Rolle und was kann das machen?
Ich glaube, dass die Motivation, das was anzufangen, und ob das jetzt sich ein Musikinstrument zu suchen oder anzufangen, Texte zu schreiben oder auf den Kickplatz zu gehen oder in einen Verein zu gehen, dass die Motivation eigentlich immer die gleiche ist. Man macht was aus einer Fanperspektive heraus. Man ist Fan von einer Sache und will diesen Vorbildern irgendwie entsprechen und den nacheifern. Und das motiviert einen, da einzutauchen, reinzugehen und sich da Skills anzueignen und sich da auch zu verbinden mit Leuten, die auch Fans sind und die auch eine Perspektive darin suchen. Ich glaube, insofern ist die Motivation total identisch. Was es macht, ist, dass man sich erstmal, genau, dass man Peers findet, Leute findet, mit denen man sich verbindet. Die ähnlich ticken, die einen ähnlichen Horizont haben, ähnliche Vorstellungen, Visionen, dass es Räume schafft, also kollektive Momente schafft, Teilhabe, also dass man überhaupt an Orte gerät, an denen man irgendwie gesehen, gehört wird, probieren darf, sich misst, mitmacht, wächst. Das sind für mich so erstmal so originär, glaube ich, dieselben Motivationen. Und dann ist es in der Musik natürlich ein bisschen anders als im Sport. Im Sport ist es einfach nur Wettbewerb, ne? Und da geht es ganz schnell darum, also wie gut bist du in der Sache und wo darfst du dann mitmachen und wo, an welcher Stelle wirst du aussortiert. Da ist die Musik ab irgendeinem Punkt, wenn es dann ins Profitum geht, auch manchmal unbarmherzig. Und dann muss halt der Gitarrist, mit dem du die Schulband gegründet hast, der schafft dann den Sprung auch nicht und dann kommt dann einer, der es besser kann. Diese Momente gibt es schon auch, aber ich glaube, im Sport sind die allgegenwärtig und immanent, dass du sofort weißt, bin ich erste oder zweite Mannschaft, bin ich heute aufgestellt oder nicht. Also du bist viel schneller konfrontiert, auch sozusagen mit einem Grad an Wettbewerb und Messbarkeit, die es so in der Musik nicht ganz so extrem gibt. Und in der Musik hast du natürlich die Möglichkeit, dir immer auch was zu bauen. Also es gibt keine Stats sozusagen. Ja, es gibt nicht, ey, wie viel Pässe sind angekommen, wie viele Leute hat er überspielt, wie viele Kilometer ist er gelaufen, sondern wenn du es schaffst.
Wie viele Doppelreims in der Strophe?
Ja gut, im Rap vielleicht am ehesten gab es so Parameter, wo man gesagt hat, okay, wie gut battelt der, wie viele Silben kriegt der in eine Minute gepackt. Was gibt es wahrscheinlich die messbarste Musik neben der Klassik oder sowas, wo auch klar ist, also wie filigran spielt jemand oder so. Aber du schaffst im besten Fall natürlich, dir dein eigenes Spielfeld zu bauen, deine eigenen Spielregeln, dein eigenes Spiel. Und dann gehört dir halt ein Mittelkreis wie Pirlo oder so. Aber das ist halt deiner. Ne? Den teilst du mit niemand.
Ich meine, Rap ist Kampfsport, ja. Also bei dir ist es ja natürlich so, dass du nicht nur im Hip-Hop zu Hause bist, nicht nur im Rap zu Hause bist. Wahrscheinlich kommen auch heute noch viele und sagen, Rap nochmal so wie damals, das wollen wir auch heute so, das kann ich mir gut vorstellen. Und gleichzeitig ist es bei dir ja sozusagen eine größere Bandbreite. Nichtsdestotrotz, gerade im Hip-Hop und im Rap, was du gerade gesagt hast, da spielt die Competition ja schon auch eine Rolle, so, ne? Also da wird es ja im Battle-Rap und überhaupt ist es ja ein sehr großes Element. Und auch wo es herkommt, in den Parks in New York damals, da ging es ja auch darum, wer hat die besseren Rhymes und so weiter. Also eine Competition in einer positiven Form eigentlich.
Ja, absolut.
Gibt ja auch Leute, ich erlebe ganz viele auch meiner Freunde oder so, ne, gibt's so Leute, die sagen einfach, hey, Competition ist was Schlechtes. Man muss den Kindern, darf man Wettbewerb, muss man den austreiben, in Anführungszeichen, muss die frei davon haben. Ja. Siehst du das auch so kritisch oder hast du das Gefühl, Wettbewerb kann auch was positive Sachen?
Ich glaube, Wettbewerb kann natürlich total beflügeln. Ich glaube, dass es Räume braucht. Erstmal Räume der Akzeptanz, in denen akzeptiert wird, dass Menschen unterschiedliche Voraussetzungen haben, unterschiedliche Skillsets, unterschiedliche Fähigkeiten. Und ich meine, wenn du dir Schule heute anguckst oder Konzepte, die ein bisschen moderner sind, die gehen einfach erst trotzdem mal, die gehen vom Kind aus und bewerten ein Kind in seiner Entwicklung und sagen, ey, der kommt hierher und wir haben in einem halben Jahr hat das hierhin geschafft und das ist eine 200-prozentige Verbesserung innerhalb seiner Kapazitäten. Also da findet eine Individualisierung statt, der Bewertung, die, glaube ich, dem Sport manchmal abgeht, die dem Rap auf die Art, wie Battle Rap bewertet wird, auch abgeht, dass man sagt, also man muss schon das Individuum betrachten und dann gucken, also wie weit kann er seinen Rahmen dehnen, wie viel Wachstum ist da zu sehen. Das geht mir so ein bisschen ab, manchmal im Sportverein, glaube ich, das geht in der Schule auch noch an vielen Stellen ab, in der Musik ist es eben möglich zu sagen, ey, der Typ, der muss nicht der beste Battle-Rapper sein, sondern der muss halt der beste Max sein. Und daran messe ich ihn. Der hat irgendwas gemacht, das hab ich als gut befunden zu irgendeinem Zeitpunkt. Und der hat sozusagen ein Level gesetzt und ich messe ihn daran und gucke, was nimmt er für eine Entwicklung, interessiert mich, was er macht, spiegelt er mich nach wie vor, fühle ich mich emotional abgeholt, verbandelt mit ihm, bin ich angesprochen. Und das meine ich, da ist so, für mich ist es da ausdifferenzierter in der Musik als im klassischen Kampfsport oder im Fußball, im Wettbewerb. Ja, weil es einfach am Ende um Ergebnisse geht. So, und da kannst du in Schönheit sterben und steigst trotzdem ab. Nachher, das gibt's in der Kunst weniger. In
Jamaika, habe ich gehört, fliegen dann auch gerne mal Gegenstände und so, ne, wenn dann der Artist auf die Bühne kommt,
ja,
und so, oder relativ schnell
ist wird klar, man da.
So
wird ja,
gebottelt,
ja.
So,
genau.
Und dann nach 10 Sekunden, wenn es denen nicht gefällt, dann werden die halt von der Bühne geboot und das ist ganz normal, so, ne.
Das ist, ja klar, oder auch Apollo oder sowas, ist ja auch so eine Kultur in Harlem, dieses Theater, in dem man so Talent-Shows hatte. Ich wäre da immer gebottelt worden oder von der Bühne geboot worden, weil ich, glaube ich, schon jemand bin, der so diesen Raum der Akzeptanz erstmal gebraucht hat als Kind oder als Jugendlicher und dann da rein delivered hat. Aber es gibt natürlich super, also Leute, die das alles stehen. Also wenn du einen Sammy fragst, so, das war genau sein Ding. Oder Gentleman, der nach Jamaika geflogen ist als 18-Jähriger und sich da hingestellt hat und dann halt die Dinger rausgehauen hat und eben nicht gebordelt wurde.
Ja, jetzt mal noch mal kurz zu der grundsätzlichen, ja auch dem Vertreten von Werten in der Gesellschaft. Noch mal da ein bisschen genauer hingeguckt, auch im Vergleich von Fußball und Musik. Kann man ja sagen, beide haben vertreten erstmal viele positive Werte oder so, die da mitkommen. Also wenn wir jetzt mal gucken, Antirassismus und so ein verbindendes Element, dann nehme ich die beiden da ja sehr ähnlich wahr, dass die da eben Brücken bauen können, dass da Menschen zusammen auf der Bühne sind, auf dem Fußballplatz sind, die, egal wo sie herkommen, Hauptsache sie spielen schön miteinander. Ja, empfindest du es genauso oder wie würdest du das... Was würdest du da sonst noch so an grundsätzlichen Werten sehen, die in beiden eigentlich positiv vertreten werden?
Ich sehe das total, dieses verbindende Moment, also in beiden. Es ist im Sport eben manchmal so, und man hat es jetzt gesehen mit dem Regenbogenthema während der Euro oder sowas, dass es halt auf Funktionärsebene oft so Lippenbekenntnisse sind und so Mantras, die man so vor sich her sagt, weil es einfach schick ist und weil es eben dazugehört, wie so eine fake Nachhaltigkeitskampagne für eine Firma, die Klamotten in Bangladesch produziert.
Und plötzlich haben sie alle den Regenbogen so, in ihrer Werbekampagne.
Insofern, wenn wir uns angucken, wo der Fußball herkommt, also in den Stadtteilen, in den Vereinen und die Arbeit, die da geleistet wird, ist es für mich ein hochintegratives Moment und ist es erstmal eine Anlaufstelle für super viele Kids und ermöglicht Teilhabe, auch meiner Meinung nach unabhängig erstmal von Herkunft, sozialem Stand und so weiter und hat eine super niedrige Hürde. Und das wisst ihr ja auch selbst bei Viva Con Aqua, wie es ist einfach, wenn man Menschen trifft, die man auch noch nicht kennt und man wirft da einen Ball rein und sagt, ey, jetzt wird erstmal, man geht jetzt erstmal ins Spiel und geht in Wettbewerb und gleicht sich ab, dass es unglaublich niedrigschwellig ist und dass es ein unglaubliches Bonding-Potenzial hat. Also das sehe ich. Und das sehe ich, also in der Musik, wie ich sie kennengelernt habe, also diese Hip-Hop-Kultur, die ja eben auch nicht nur das Musikmachen war, sondern eben auch, sagen wir mal, mit Breakdance ein sportliches Element hatte, wenn man so will. Graffiti und diese ganze Sache, also viele Felder auch hatte, die für Jugendliche eben super niedrigschwellig sind, insofern, als dass du nicht ein teures Equipment brauchst oder keine Ahnung, dich erstmal anmelden musst im Verein und Gebühren sammeln, sondern du gehst halt ins Jugendhaus, da sind andere, die machen das auch und du bist dabei. So, da sehe ich schon total viel Parallele und das, glaube ich, ist gesellschaftlich ein unglaublicher Faktor für Solidarität, Zusammenhalt, Verständnis für Gemeinschaft, unabhängig von vermeintlichen Differenzen. Deshalb finde ich es manchmal so schade im Fußball, dass man sagt, ey, das ist doch, da, jede Jugendmannschaft kommt genau daher. Ich meine, ich glaube, es gibt wahrscheinlich kaum zumindest ethnisch diversere Gebilde als, keine Ahnung, E-Jugendmannschaften in westdeutschen Großstädten zum Beispiel. So, warum das nicht mehr, noch mehr zu DNA wird und warum nicht noch mehr getan wird, also gegen zum Beispiel auch rassistische Tendenzen in Stadien. Warum das nicht ganz klar ist, dass man da mit ganz anderen Bandagen ran muss und dass man da eben nicht irgendwie so blind sein kann manchmal auf dem rechten Auge oder das eben so bei so Lippenbekenntnissen bleibt. Ich glaube, dass die Musik sich da oder Musiker sich da oft schärfer positionieren, weil sie ganz klar auch sagen können, ey, so wenn du dich, keine Ahnung, rassistisch äußerst, was weiß ich was, bist du nicht mein Fan, so, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich grenze mich davon ab. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die das ganz konkret auch machen und die auch in Kauf nehmen, dass dann halt bestimmte Leute nicht da sind und die Platten nicht kaufen und nicht auf die Konzerte gehen. Das würde ich mir vom Profifußball auf jeden Fall auch wünschen. Das sagt, ey, wenn Leute irgendwie menschenfeindliche Gesinnungen haben, dann sind sie halt wirklich falsch. Und das heißt auch, wir verzichten auch auf ihr Geld, das sie ausgeben für Trikots und Eintrittstickets.
Ja, da muss man immer auch differenzieren, glaube ich, ne, zwischen einmal dem breiten Sport und dann so der Industrie. Das ist ja im Musikbusiness ein bisschen ähnlich. Da gibt es auf der einen Seite dann ja auch die Musiker und dann halt sozusagen die industrielle Seite so, aber da ja auch nochmal die Protagonisten und Protagonistinnen selber auch angeguckt, was du sagst, in der Musik kennt man das ja, dass Leute grundsätzlich mit dieser politischen Haltung einfach antreten und einfach sagen, das ist meine Existenzberechtigung, das ist meine Inspiration, das ist in meinen Texten, das begleitet mich die ganze Zeit so, und im Fußball sehen wir das ja nicht so viel. Also da wird ja heute auch viel, gerade in Deutschland auch darüber natürlich geredet, so, ne, die sind alle so ein bisschen verwöhnt und da, die haben keine Ecken und Kanten mehr und keiner traut sich mehr politisch so sich so zu positionieren. Da ist ja schon ein deutlicher Unterschied so ein bisschen, ne? Habe ich das Gefühl. Ja. Frage ist, wo kommt das her? Ja, und man bräuchte mal so ein Hip-Hop-Fußballer oder so, weißt du, der einfach von Anfang an mit dieser Attitude kommt. Aber das sieht man ja relativ.
Ich glaube, man braucht Hip-Hop-Präsidenten und man braucht Leute, sozusagen Hip-Hop-Funktionäre. Weil das von einzelnen Spielern zu verlangen, so, das finde ich klar. Es ist immer cool, wenn du Spieler hast, die sich positionieren und die mutig sind und so weiter. Und dann hast du immer diese leuchtenden Beispiele von Leuten, die das dann machen. Und da genügt auch ganz wenig an Signal, dann feiert man Goretzka dafür, dass er ein Tor schießt und dann irgendwie so die LGBTQI-Plus-Community stärkt mit seinem Herzen und so weiter. Es braucht relativ wenig und trotzdem bewirkt es natürlich viel. Ich glaube, dass es eine Kultur braucht, die nicht den einzelnen Mutigen braucht, sondern die alle ermutigt, sich zu positionieren gegen Rassismus zum Beispiel. Gegen überhaupt Menschenfeindlichkeit und gegen so eine Entsolidarisierung und gegen so ein Ausspielen von Menschen.
Aber was glaubst du, aber der Grund, warum man das, ich bin jetzt immer dann wieder beim Hip-Hop, das ist so ein bisschen auch meine persönliche jetzt musikalische Heimat, so, ne? Aber vielleicht auch grundsätzlich in der Musik, warum gibt es das da denn so viel? Also kannst du es den Leuten nochmal kurz erklären? Also wie kommt es dazu, dass da dann doch auch die Einzelprotagonisten halt auf der Bühne stehen alleine und sagen, ich stehe dafür und das bin ich, so, ne? Und im Fußball gebe ich dir recht, kann man das nicht so auf einzelne Spieler irgendwie abladen und gleichzeitig produziert der Fußball das auch nicht so viel. Also da ist die Herkunft ja irgendwie was anderes.
Ein bisschen. Ja gut, die Herkunft und DNA des Hip-Hops ist natürlich im weitesten Sinn eine. Also erstens mal ist es eine Kultur, die von Anfang an entstanden ist, auch unter dem Druck des strukturellen Rassismus in Amerika. Eine Kultur, die aus New York kommt, aus der Bronx, aus marginalisierten Kontexten, Latino, Afroamerikanisch, wo man sich sozusagen immer positioniert hat im Widerstand zu dem strukturellen Rassismus, dem man begegnet ist und der einen ausgegrenzt hat. Und es war sozusagen auch eine politische Form, dem zu begegnen. Es war ein Tool des Empowerments, zu sagen, also wir haben keine Teilhabe, wir bauen uns eigene Strukturen. Wir kommen nicht in die Musikschulen und können uns keine Drums leisten. Wir fangen an, Beatbox zu machen. Wir kommen nicht in die Tanzschulen, wir bringen das auf die Straße. Wir haben keine Lust mehr, uns gegeneinander auszuspielen und in Gangfights zu gehen. Wir machen daraus eine Kultur, in der wir im Battle, im Tanz gegeneinander antreten. Also das sind sozusagen Empowerment Moves gewesen und Hip-Hop ist ein Empowerment-Tool gewesen für eine Gruppe, die marginalisiert war. Das kann man vom Fußball so, weiß ich jetzt nicht, soziologisch weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber der Fußball ist eben Teil auch unserer Gesellschaft, auch unseres politischen Diskurses und er kann lernen von diesen Entwicklungen und diesen kulturellen Errungenschaften. Und ich meine, jeder Fußballer spiegelt diese Kultur auf irgendeine Art und Weise. Ich war bei Drake hier drüben im Konzert, David Alaba da, name it, Mr. Außenriss.
Mr. Außenriss, Mats Hummels.
Ja, Mats Hummels, Außenriss und so weiter. Also Mr. da ist... Da ist eine unglaubliche Identifikation ja auch bei den Profis mit dieser Kultur. Und insofern können sie sich natürlich auch trauen, diesen Empowerment, den diese Kultur ja immer in sich trägt, auch in den Fußball zu tragen. Also und nicht nur die Dabs und sondern auch das, was es politisch auflädt und was es positioniert. Und ich würde das auch gar nicht jetzt so pauschal attestieren, Fußballern, dass sie da kein Interesse dran haben. Ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sehr engagiert sind. Ich glaube, es ist unglaublich formatiert. So, und es wird von Vereinsseite, glaube ich, auch sehr formatiert. Und ich finde natürlich auch, dass junge Menschen, Fußballer, einer Öffentlichkeit begegnen, die sehr unbarmherzig ist. Also sowohl in der Journalie als auch den Fans. Ich halte es auch für schwierig, mutig zu sein.
Ja, wir haben das ja dann jetzt gesehen mit den Mannschaften, die dann ja auch angefangen haben, natürlich Black Lives Matter oder bei der Europameisterschaft. Das war bis kurz vor dem Spiel gegen England in der deutschen Kabine offensichtlich noch ein Thema zu sagen oder auch in der Öffentlichkeit. Machen wir da mit oder machen wir da nicht mit? Haben die ja dann sich auch dafür entschieden oder so. Aber wenn man sich dann anguckt, wo das angefangen hat mit dem Hinknien, also da ist ja dann ein Sportler, Colin
Kaepernick,
der dann auf die zum ersten Mal auf die Knie gegangen ist, der danach ja jahrelang keinen Verein hatte und ja. So, der damals natürlich in einem speziellen amerikanischen Kontext unter Trump und so, aber ja dann wirklich auch als Sportler plötzlich diesen Move gemacht hat, ja. Rausgegangen aus der Masse, sich politisch positioniert und darunter jetzt mal persönlich über viele Jahre sportlich total gelitten hat und so. Ja. Ne? Das ist ja ein ganz interessanter...
Das meine ich dann zu sagen, ja, warum sind die Sportler nicht mutiger? Also das sind eben Geschichten, die es auch gibt. Und also man kann auf jeden stolz sein, der diesen Mut zusammenbringt. Aber ich glaube, dass es nicht das Thema ist. Das Thema ist, warum ist eine Liga so rassistisch wie die NFL? Warum sind die Strukturen so rassistisch? Ne? Warum wird es Spielern untersagt, sich politisch zu äußern? Oder warum wird es ihnen nahegelegt? Warum wird ein Spieler, der sich politisch äußert, an den Pranger gestellt auf die Art und Weise? Es ist eine hochvernetzte Zeit. Also die Spieler sind sehr viel auch unterwegs in den Socials und die wissen genau, also sie spiegeln sich darin auch genau und sie haben, glaube ich, ein sehr feines Gefühl dafür, wo sie auch in Bereiche kommen, wo sie sich angreifbar machen. Und ich keine Ahnung, du hast gespielt. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, damit klarzukommen. Also auch mit gegnerischen Fans und dem Hate, der da kommt, aber auch mit den eigenen Fans, der Ungnade, die einem begegnet, wenn man mal nicht die Leistung bringt. Und dann darüber hinaus noch sozusagen sich zu positionieren auf eine Art und Weise, die vielleicht auch noch Fangruppen aufbringt gegen einen. Und dann aber noch den Fokus zu haben, in jedem Spiel Leistung zu bringen. Also ich habe große Ehrfurcht sozusagen vor dem Druck, der da auch lastet auf jungen Menschen.
Mit Sicherheit auch ein Grund, warum sich noch nie jemand geoutet hat, noch nie ein Fußballer, bei den Fußballerinnen ist es ja was anderes, aber bei den Fußballern und gesagt hat, ja, ich bin homosexuell, ist total okay, so in meiner aktiven Karriere hat sich ja bis jetzt noch niemand, ich glaube auch wegen diesem Druck ja noch nicht so rausgewagt. Aber ich kann es aus einer eigenen Erfahrung sagen, beim VfB Stuttgart damals war die Ansage in der Jugendabteilung, und da war VfB Stuttgart ja noch eine angesehene Jugendarbeit, haben die gesagt, keine langen Haare, keine Ohrringe und keine Ketten. Das war damals offiziell verboten. Ich habe dann, bei mir war das ja nochmal ein bisschen anders an, auch ein Jahr lang, dreiviertel Jahr aufgehört, habe mein Comeback dann gefeiert, weiß ich noch, bei einem Hallenturnier mit langen Haaren, zwei Zöpfen wie zu Pippi Langstrumpf gebunden und zwei verschiedenen Schuhen, der eine rot und der andere grün. Das war mein damaliges
So sahen wir beim MTV ungefähr ja, aus mit genau. sieben. Ja. Ja. Ja, aber so ist es, das meine ich. Also und dann auf der anderen Seite feiern immer alle, wenn es dann irgendwie so Sportlerpersönlichkeiten gibt, die aus der Reihe tanzen, die irgendwie, ja, die spezielle Charaktere sind, die sich was trauen. Also ich finde diese Formatierung und diesen Drill, ja, auch bedenklich. Aber das ist genau, da sind wir eigentlich wieder am Punkt. Das liegt an den, also die Vereine müssen sich öffnen. Die Vereine müssen in die Verantwortung und die Vereine müssen auch klar sein, dass Stadien politische Orte sind, an denen sich Menschen politisch äußern und dass du bestimmte politische Äußerungen nicht dulden kannst, sondern ihnen auch entgegnen musst und dass das einem Spieler immer erlaubt sein muss. Und vor allem Spielern, die marginalisiert sind, Spielern, die beschimpft werden, so muss, das ist ganz klar, dass man da in Solidarität stehen muss, dass man da lautstark sein muss und dass das auch nicht immer nur reaktiv passieren kann, dass man es immer alles duldet und dann ist irgendwas so krass, dass man nicht drüber hinweggehen kann und dann gibt's irgendwie ein Statement, sondern dass man das eben Teil der Kultur auch eines Vereins ist, zu sagen, also das ist nicht nur da steht nicht nur Vielfalt auf dem Trikot, sondern wir sind divers und wir stehen auch für eine Gesellschaft, die diese Diversität lebt, aushält und verhandelt und fördert.
Das sind jetzt ja alles die positive Werteorientierung, wenn man so will. Jetzt kann man da auch mal ganz kurz nochmal auf die andere Seite gucken. Da gibt's ja, also wenn wir sagen, es ist eigentlich ja, da hat eine sehr integrative Kraft und so weiter und so fort. Trotzdem sehen wir im Fußball zum Beispiel diese antirassistischen Tendenzen immer noch häufig in Stadien. Wir sehen aber auch homophobe oder so sexistische Tendenzen, also homophobe Tendenzen vielleicht auch, das, was wir jetzt gerade auch angesprochen haben. Noch nie ist damit jemand in die Öffentlichkeit gegangen als aktiver Spieler und so. Die gleichen Sachen sehen wir ja auch in der Musik vielleicht. Also Absolut. Wir reden jetzt über Deutschrap, Me Too und so und Sexismus, Homophobie. Wir sind voll drin. Und also mindestens Sexismus und Homophobie sind ja Themen, die dem Hip-Hop auch nicht ganz fremd sind, sondern auf der Karrieren teilweise aufgebaut werden oder richtige Hits, die da gespeist sind, nicht ja. alle, nicht grundsätzlich, ja. aber das immer auch in der Kultur das gegeben hat. Nicht nur im Hip-Hop, auch im Reggae, Dancehall und so ja, weiter ja. und so fort.
Da gibt es eben auch die zwei Ebenen. Das eine ist die Verantwortung des Einzelnen und absolut. Ich verabscheue das und ich verdamme auch jeden, der sozusagen seine Plattform nutzt, um irgendwie homophobe, sexistische, rassistische Inhalte zu verbreiten. Auf der anderen Seite gibt es da auch Strukturen, die da wahnsinnig gutes Geld mit verdienen. Major Labels, die das einfach so lang tolerieren, bis es dann so einen MeToo-Moment gibt und die das auf diese Art auch fördern und die auch zur Nachahmung beitragen, weil sie einfach Karrieren mitbauen, die erfolgreich sind, die junge Menschen anziehend finden, die sich dann entscheiden, auch in diese Kerbe zu schlagen, weil sie merken, okay, da ist irgendwie, das ist nicht nur toleriert, sondern damit kann man Geld verdienen, das ist erfolgreich. Und ich will da keinen Künstler und keine Künstlerin entlasten, aber ich glaube auch, es gibt Umfelder und es gibt Strukturen, die sowas fördern, möglich machen und amplifizieren. So, und da sehe ich tatsächlich auch eine Universal, eine Sony, BMG, Labels in der Pflicht zu sagen. Also das findet nicht statt. Und das, wenn es für uns heißt, dass wir das Streaming-Geld auf das verzichten, dann muss es das eben heißen. Aber das muss Teil auch einer Verantwortung sein, einer gesellschaftlichen zu sagen. Also Geld zu verdienen mit menschenverachtenden Aussagen ist einfach nicht lauter.
Also apropos Parallelen, da sind für dich Fußballer auch, ist es auch eine Kunstform für dich? Also hat das auch was Künstlerisches? Guckst du da so drauf oder?
Es gibt natürlich, also wenn du, Ronaldinho ist einer der wahrscheinlich größten Künstler überhaupt gewesen seiner Zeit. Also ich finde das unglaublich kreativ. Es ist wahnsinnig intuitiv, das macht es auch ähnlich zur Musik. Es ist ja Also auf dem Level, auf dem die jetzt so Profis spielen, wenn du für Barca spielst, ist es ja irgendwie alles dann. Das ist ja wie so ein Michael Jackson Moment dann. Du musst halt die beste Show haben, alles muss sitzen, geprobt sein, choreografiert sein und dann musst du darin trotzdem noch alle Freiheit der Welt spüren in dem Moment, in dem du es machst. So, da sehe ich auch eine Ähnlichkeit. Ja, insofern ist es auf jeden Fall, ich finde es unglaublich kunstvoll. Ich finde, die besten Fußballer wie die besten Basketballer zum Beispiel, das sind natürlich Künstler in ihrem Element.
Ich habe heute tatsächlich beim Frühstück so eine Zeitschrift in die Hand bekommen und es gab wohl mal eine Einladung von Josef Beuys an Günter Netzer in den 70er Jahren. Ja. Hat es wohl mal gegeben, so raumdeutungsmäßig hat Josef Beuys wohl sich vorgestellt, dass Günter Netzer auch ein guter Skulpturist wäre oder so ähnlich. Es ist leider nie dazu gekommen.
Okay, also wenn in der Übersetzung, es gibt ja auch immer wieder Fußballer, die Versuche in die Musik machen. Ich meine, ich komme aus der Zeit, so einer meiner großen Stars war Ruud Gullit. Ja. Ruud Gullit, legendärer holländischer Mittelfeldregisseur, der Reggae-Musik gemacht hat.
So. Hat echt Musik gemacht?
Ja, ja. Und es gibt es ja immer wieder. Ne? Es gibt ein paar Jungs, die auch dann so Rap-Versuche machen. Und
gute
so.
Freunde, kann niemand trennen.
Gut, das gibt es auch
immer. Ich erzähle jetzt nicht von Pokalfinale, einem Song. Dem Marcel Egner und Benjamin Adrian nachgesagt wird.
Meine erste Single, Michael Schanze und die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja. Tatsächlich die erste Single, die ich hatte. Ole, 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 ole.
Mexiko 86.
España, ole, España y la música. Es war sogar die EM in Spanien, würde ich sagen.
Ja. Kann sein, ja.
82.
Aber das ist doch so, aber ich meine, die beiden, die gehören die dann eigentlich zusammen? Ich meine, man aus dem Fußball heraus, man hört ja eigentlich nur schlechte Musik. Bei St. Pauli ist es jetzt ein bisschen anders, da gibt es auch mal so Punkrock und dann gibt es auch so andere Elemente, aber so in klassischen Fußballstadien, das ist immer so uff, da, da.
Die Stuttgarter haben gar nicht so einen schlechten Song. Ja, so einen richtig, einen eigentlich ziemlich guten. Aber es ist, ja, also gut, Deutschen, also per se jetzt mal und Musikgeschmack, das ist eh ein Riesenthema. Also es ist einfach kulturell hier nicht verankert, muss man sagen. Oder es war verankert und der Faschismus hat das kaputt gemacht, was hier verankert war, weil er die guten Musiker ins KZ oder ins Exil getrieben hat, letztlich, muss man sagen. Und das ist ein
unglaublicher, Viervierteltakt ist übrig geblieben.
Das ist ein unglaublicher Bruch. Und dann kam, was dann kam, war eben, vor allem Musik aus Amerika und das, was man sozusagen als heute volkstümliche Musik kennt, das ist so übrig geblieben. Ich glaube, dass die 70er Jahre dann Paradigmenwechsel geschafft haben mit Udo und Tonsteine Scherben und so weiter, dass sich dann wirklich auch in deutscher Sprache so eine gute Rockmusik, auch Popmusik und sowas entwickelt hat. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass sie einfach auch die, dass auch in den Fußballstadien ankommt. Aber es hat natürlich immer ein bisschen dieses Hockitze, Volksfest, Moment, ne? Obwohl ich fahre in St. Pauli, ich finde die Fangesänge in St. Pauli zum Beispiel, das Repertoire ist unglaublich und dass man eben auch, und das ist ja ein bisschen auch was in England passiert, dass man halt auch gute Songs rannehmen kann und darauf Fußballgesänge machen kann, das zeigt St. Pauli ja zum Beispiel.
Ganz kurz, dass das angeht, wir sind auch langsam recht fortgeschritten mit unserer Zeit, deswegen vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Heimkehrschwung. Du hast es gerade kurz erwähnt, der VfB Stuttgart hat vielleicht einen Song, der ist gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt nicht genau, von welchem du redest, aber ich bin auch nicht so oft im Stadion. Aber vielleicht ganz kurz einmal den Blick in die Mutterstadt, nach Stuttgart. Wie guckst du auf den Verein? Verfolgst du ihn noch? Wie siehst du da momentan diese Entwicklung da? Oder was ist der VfB heute für dich? Und da vielleicht nochmal
ein paar Worte. Ich bin sehr glücklich mit der letzten Saison. Ich bin sehr glücklich gewesen mit der Mannschaft, wie glaube ich alle in Stuttgart. Super junge Mannschaft, Fußballer, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte, die gescoutet wurden, die sich super entwickelt haben, die so gut waren, dass sie Begehrlichkeiten in größeren Vereinen geweckt haben und wieder verkauft wurden. Ja, also mit Vorsicht sozusagen bin ich optimistisch jetzt gerade, weil wir hatten natürlich herbe Rückschläge mit den zwei Abstiegen in den letzten Jahren. Dann den direkten Wiederaufstiegen auch, aber ich finde jetzt die letzte Saison war irgendwie, spüre ich da einen neuen Realismus, der mir gefällt. Eine vermeintliche langfristigere Perspektive, die heißt, wir bauen auf junge Talente und entwickeln Talente und probieren einfach soliden Bundesliga, attraktiven Bundesliga-Fußball zu spielen und dürfen auch Neunter oder Zehnter werden. Dabei gut spielen und im Budget bleiben. Und wir müssen nicht gleich wieder Europa träumen und dann uns verkalkulieren. Insofern gucke ich es mir gerade gern an. Ich mag den Trainer sehr gern. Ich finde, der macht einen total solventen, coolen Eindruck. Einfach auch ein Sympathieträger für mich und jemand, der das irgendwie, glaube ich, auch lebt. Ich finde Hitzesberger eigentlich eine sehr gute Personalie und ich freue mich, also mit allem, was wir auch gesprochen haben, was gesellschaftliche Anbindungen oder auch Aufgaben angeht. Ich finde es einfach super zu sagen, ey, er ist da und er vertritt den Verein als Ex-Nationalspieler und absoluter Fußballexperte, aber eben auch als jemand, der sich politisch, gesellschaftlich positioniert und damit wirklich mit breiten Schultern da angetreten ist und viele auf seinen Schultern da auch trägt, die sich jetzt trauen, glaube ich, sich auch zu positionieren, nach und nach, hoffe ich zumindest. Insofern, ich find's gerade positiv. Es gab eine Zeit, da war ich wirklich auch genervt, wie glaube ich viele, weil es einfach zu unstet war, du einfach auch irgendwann nicht mehr wusstest, wer ist denn eigentlich gerade Trainer, keine Ahnung. Waren irgendwie in 2-3 Jahren irgendwie der Verschleiß war riesig und jetzt ist so das erste Mal wieder so eine Laufruhe drin und ich glaube, das kann man auch mal perspektivisch sagen, das stabilisiert sich jetzt. Wir hatten kurz drüber gesprochen, ich glaube auch strukturell stabilisiert sich es jetzt. Das finde ich spannend und ich finde, es ist für die Stadt einfach ein total wichtiger Verein und das sollte der Verein auch, glaube ich, erkennen zwischendurch, dass da eine Stadt eigentlich ist, die Ressourcen nochmal hat, die in den Verein reinspielen können, dass es da Potenziale gibt, die, glaube ich, noch nicht gehoben sind und dass man das einfach auch anbinden kann an mehr an die Stadt und an eine Stadtkultur und dass man da eben auch noch viel mehr Identifikation stiften kann. Wenn ich jetzt nach Pauli gucke oder zu euch, wie ihr das macht, ich glaube, da ist in Stuttgart noch unglaublich viel möglich.
Das finde ich ganz interessant, weil der VfB Stuttgart ja also entweder mit sportlichem Erfolg und dann war mal deutscher Meister ein paar Mal ja auch und dann oder halt eben sportlicher Misserfolg und dann wendet man sich ab. Aber es geht so sehr viel halt über den sportlichen Erfolg. Darüber hinaus oder rechts und links hat man oder habe ich auch, obwohl ich da ja herkomme und das dann immer auch schon mehr verfolge als so ganz unbeteiligte Beobachter, so kriegt man halt darum neben dem Sport nicht so viel mit an zusätzlichen Inhalten. Ja. Und das ist jetzt aus meiner Sicht ja seit Neuestem so ein bisschen anders. Also du hast Thomas Hitzesberger angesprochen, der diese Themen ja auch immer wieder natürlich im Sport absoluter Fachmann und top vernetzt und hochprofessionell und gleichzeitig trotzdem diese anderen gesellschaftlichen Themen auch adressiert und adressieren kann. Mhm. Aber jetzt ja auch mit dieser Entscheidung zum Beispiel auch eben 75% der Anteile in Händen des Vereins zu behalten und nicht mehr als diese 25% maximal rauszugeben, auch in der Satzung verankert. Das ist ja ein total progressiver Move in England, anderen Ländern, völlige Entfesselung des Kapitals, da hätte ich eigentlich auch nochmal was von dir zugehört, aber in Deutschland dann eben mit 50+1 und beim VfB mit 75+25 ein total progressiver Move in so eine Richtung, was man da irgendwie gar nicht so erwarten würde von einem VfB Stuttgart, Mercedes-Benz, Porsche, Mittelstand und so und deswegen sind da plötzlich so Inhalte oder auch, dass die Fans da jetzt so ein bisschen das Ruder auch wieder an sich nehmen über die Strukturen und so, das sind ja alles Inhalte, die plötzlich dazukommen beim VfB Stuttgart, das finde ich ganz interessant, weil das bislang war der VfB Stuttgart für solche Themen ja gar nicht so bekannt.
Ja, ich glaube, dass er da ein bisschen unterschätzt ist auch, weil es ist ein Traditionsverein mit unglaublich vielen Mitgliedern und es ist dadurch auch schon gelebte Vereinskultur und ich sehe das auch wie du, der Verein hat sich durchgesetzt letztlich auch und hat gesagt, wir wollen hier natürlich erfolgreichen Profifußball spielen. Wir wollen aber eben auch diese Vereinskultur, die wir seit 125 Jahren, die wollen wir hier leben weiterhin und pflegen. Und uns ist es total wichtig, auch uns zu besinnen auf Modelle, die früher funktioniert haben. Stuttgart war ja immer bekannt für seine Jugendarbeit. Tuchel war A-Jugend-Trainer und Meister zu seiner Zeit und das hat ja wirklich eine Tradition an wirklich sehr, sehr guten, einer sehr, sehr guten Jugendarbeit, die jetzt vernachlässigt wurde die letzten Jahre, aber ich glaube, dass es auch eine Entscheidung ist des Vereins auf für so eine Rückbesinnung und die Stärkung sozusagen der Strukturen, die den Verein immer ausgemacht haben. Und insofern, ja, ich glaube, dass das gesund ist und ich glaube, dass das eben aber auch das bedeutet, wenn du sagst, du wirst nur 25% der Anteile hergeben, heißt das eben auch, dass du dich kümmern musst um deinen Nachwuchs, dass du dich anbinden musst an den Start, dass du gucken musst in der Region, wo sind die Talente, dass du Leute früh binden musst, dass du attraktiv auch sein musst und dass du auch, auch in deiner gelebten Kultur attraktiv bleiben musst. Wir haben jetzt mit Hoffenheim super gute Jugend plötzlich um die Ecke, Jugendarbeit. Leipzig, weißt du selbst, der halbe Staff ist abgewandert damals nach Leipzig und hat da die Jugendabteilung oder die Strukturen mit aufgebaut. München war immer auch nah eine gute Option für junge Spieler. Ich glaube, man muss da, also man tut gut daran, das nochmal rauszukehren, sozusagen, was den Verein stark gemacht hat, früher und darauf auch wieder zu setzen. Weil, wie gesagt, diese englischen Verhältnisse kann man eh nicht mitgehen. Und das denkt man immer so. Denkt man, man guckt auf Stuttgart und denkt, ah ja, da ist doch Daimler um die Ecke und eigentlich Porsche ist auch nicht weit und was mit Bosch und so weiter. Aber letztlich ist es A, ist es nicht so einfach und B, ist es auch nicht gewollt. Im Verein, sondern es ist ein Verein, der einfach getragen wird von den Leuten, die da Mitglieder sind und das vor allem mal. Und das wollen auch alle, dass es so bleibt.
Letzte Frage. Wenn Leute aus dem Fußball kommen oder Fußball viel auch gespielt haben, dann lautet die Frage, was hast du Essentielles fürs Leben? Also wirklich so etwas, was du in dir trägst, was dich prägt, vom Fußball gelernt. Bei dir ist die Frage, was hast du von der Musik gelernt, wo du sagst, das ist wirklich etwas, das ist mir heilig da drinnen, das habe ich dabei, immer egal, wo ich hingehe, das ist etwas, was die Musik mir beigebracht
Musik.
Hat.
Musik, ich dachte im Fußball. Fußball, ja, also Fußball hätte ich gesagt, Ehrgeiz, so, also das ist einfach, man muss nicht spielen, wenn man nicht gewinnen will, so, das finde ich, es gehört irgendwie dazu.
Oder man soll aufhören, wenn man nicht gewinnen kann.
Ja, vielleicht auch, okay, das weiß ich nicht, aber und in der Musik habe ich, glaube ich, essentiell gelernt, es geht immer weiter und es hört einfach nicht auf. Es ist ein unersättlicher Fundus erstmal an dem, was wir an Welt, Bibliothek, Musik haben. In jedem Land, auf jedem Kontinent, in jede Epoche rein gibt es unglaubliche Zeugnisse und ich bleibe einfach immer Fan und immer offen und finde es unglaublich, neue Sachen zu entdecken und das ist auch immer Inspirationsquelle für mich und ja, für mich selbst auch, zu sagen, es geht immer um die nächste Platte und nicht um die letzte.
In diesem Sinne, wir freuen uns jetzt erstmal auf die Tour zur letzten Platte, die hoffentlich noch nachgeholt wird und dann auf jeden Fall immer wieder auch auf die nächste Platte. Vielen Dank, Max, bis hierhin. Ich habe da noch so ein paar andere Sachen auf dem Zettel, über die wir hätten sprechen können, zum Beispiel über dein gesamtes Engagement für Viva Con Agua und all die Sachen, die da schon mit dabei waren. Das machen wir aber vielleicht einfach beim nächsten Mal.
Schön, ich freue mich.
Vielen Dank fürs Dasein.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's mit der zweiten Folge in der zweiten Staffel von Football for Future. Wenn ihr weiter dabei bleiben wollt, einfach abonnieren diesen Kanal, weil natürlich geht's weiter mit einer nächsten Folge. Dann ist wieder Laura dran. Laura Vantora wird einen besonderen Gast oder eine Gästin wieder am Start haben. Lasst euch überraschen, wer das beim nächsten Mal sein wird. Und ansonsten bei Fragen und Anmerkungen immer Direct Message auf Instagram zum Beispiel oder auf all den anderen Wegen, wie ihr mit uns in Kontakt kommen könnt. Ansonsten herzlichen Dank, das ist das Letzte, was mir hier noch bleibt in dieser Folge, Danke zu sagen an die Leute, ohne die das nicht möglich wäre, nämlich zum Beispiel das ganze Team von Viva Con Agua, aber auch Maniac Studios und natürlich die Umweltbank, die hier in dieser Staffel unser Partner ist, unsere Partnerin ist und ja schon so lange an unserer Seite. Vielen Dank für das Möglichmachen. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bleibt dran bei Football for Future. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Football for Future ist eine Produktion von Viva Con Agua mit freundlicher Unterstützung von der Umweltbank und Maniac Studios.